SWR 2 Wissen.
Am Eingang zur Messehalle grüßt ein Bulle die Besucher. Ein Kraftpaket, lebensgroß, den Kopf geneigt, jeder Muskelstrang sichtbar. Das Rindvieh ist aus Kunststoff und kommt komplett aus dem 3D-Drucker. Eine der Attraktionen auf der Drupa, der weltgrößten Messe für Druck- und Papiertechnologien. Mehr als 250.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt informierten sich Anfang Juni über die neuesten Entwicklungen der Branche.
Vor etwa 20 Jahren waren die digitalen Druckverfahren die Neuentwicklung. Heute aber ist es der 3D-Druck. Warten Sie nicht 20 Jahre, bis jeder damit arbeitet. Steigen Sie jetzt ein, damit Sie dabei sind.
Wie 3D-Druck die Produktion verändert. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Lilach Sapir steht auf der Bühne in Halle 7a. Die Managerin preist ihr Produkt. Einen 3D-Drucker in XXL. Der israelische Hersteller Massivit gehört zu den Marktführern. Sein Stand ist dekoriert mit riesigen Plastikfiguren. Angry Chicken, ein Männertorso, antike Vasen, alles zwischen einem und zwei Meter hoch, gruppiert um einen eindrucksvollen, schrankwandgroßen Drucker. Ein Designer mustert interessiert die Exponate.
This is everything here is future. 3D is future.
Das hier ist die Zukunft, sagt er und beobachtet fasziniert, wie die riesige Maschine Plastikschicht für Plastikschicht aufträgt. Langsam entsteht eine mannshohe Zahnpastatube. Lilach Sapir kommt dazu, wirft kurz einen Blick auf das Computerdisplay. Restdruckzeit 55 Minuten.
It's the first time in the world that we are exhibiting the machine at all in general. The company is 3 years old.
Es ist das erste Mal, dass wir unseren Drucker ausstellen. Unsere Firma gibt es seit 3 Jahren. Die meiste Zeit haben wir an der Entwicklung des Druckers gearbeitet und nun sind wir auf dem Markt. Wir haben auch schon ein paar Drucker verkauft und sogar einige hier auf der Messe.
More customers who have purchased the system during the Drupa show until now.
Wie teuer so ein Riesendrucker ist, will sie nicht verraten. Geschäftsgeheimnis. Die technischen Rahmendaten aber gibt sie preis. Die Düsen tragen ein Plastikgel auf. Der Druckraum beträgt 1,2 Meter mal 1,5 mal 1,8. Einige 100.000 Euro dürfte das Gerät kosten, schätzen Insider. Lilach Sapir kommt ursprünglich aus der Werbung. Sie glaubt, dass ihr Riesendrucker die Branche revolutionieren wird. 5-mal mehr Aufmerksamkeit würde eine Figur aus dem 3D-Drucker erzeugen als ein Plakat, prophezeit sie.
Ordnung auf dem Tisch ist ja auch irgendwie Ordnung im Kopf.
An der Technischen Universität Berlin schiebt Ben Yasram einen Stapel Unterlagen zur Seite, legt den Messschieber obendrauf. Am 3D-Labor des Instituts für Mathematik experimentieren seit Jahren Ingenieure und Materialwissenschaftler mit den neuen dreidimensionalen Drucktechniken. Sie loten Möglichkeiten und Grenzen der Technologie aus.
Das Verhalten von Pulvern in einer Maschine, das ist so das, was mich gerade interessiert. Dazu baue ich eine Versuchsanlage auf. Es gibt ja spezielle 3D-Verfahren, die ausschließlich mit Pulvern arbeiten. Selektives Lasersintern, 3D-Printing beispielsweise. Und da interessieren mich einfach die Vorgänge innerhalb der Maschine und wie man sie optimieren kann.
In den Nebenräumen arbeiten 4 Drucker nach 2 unterschiedlichen Verfahren. Einmal mit Gips, einmal mit Kunststoff. Einmal wird geklebt, einmal Kunststoffpulver erhitzt und mit dem Laser in Form gebracht, das sogenannte Lasersintern. Dass all diese Verfahren in der Öffentlichkeit als 3D-Druck bezeichnet werden, entlockt dem Diplom-Ingenieur jedes Mal ein müdes Lächeln.
3D-Druck lässt sich einfach aussprechen. Das geht gut ins Ohr und man kann sich halbwegs vorstellen, was da passiert. Wenn ich jetzt sage, das ist die generative Fertigung oder additive Fertigung, dann schaut man meist in ein fragendes Gesicht und da wurde erstmal ein Terminus geschaffen, mit dem man überhaupt kommunizieren kann. Natürlich ist es im Detail die additive Fertigung als Überbegriff und dann gibt es natürlich noch die entsprechenden Unterbegriffe wie Laserschmelzen, Lasersintern, Filamentdruck. Da gibt es dann verschiedene Bezeichnungen dafür. Dann gibt es Polyjet-Verfahren oder Jet-Verfahren, Polymerisationsverfahren. Das sind dann die lichtbasierten. Da haben wir im Prinzip 4, 5 verschiedene Technologien, die dann im Detail nochmal sehr speziell ausgeformt sind, um eine ganz spezielle Funktionsweise zu erfüllen.
Seit 10 Jahren arbeiten die Wissenschaftler hier mit 3D-Druckern. Etwas verwundert betrachtet der Ingenieur die Aufregung, die das Thema in letzter Zeit begleitet.
Wenn man ehrlich ist, gibt es die Technologie seit 30 Jahren und hat aber vielleicht in den letzten 6, 7 Jahren deutlich an Fahrt gewonnen, was mehrere Gründe hat. Ein Grund ist sicherlich die mediale Aufmerksamkeit. Und da ist es in weite Bereiche der Gesellschaft eingedrungen, auch der Industrie eingedrungen oder mittelständischen Unternehmen. Man sieht plötzlich, aha, da gibt es eine Technologie, die kann plötzlich Dinge auf einem sehr einfachen, sehr direkten Weg herstellen für einen akzeptablen Preis. Gerade in kleinsten Stückzahlen oder für Prototypen ist es natürlich wahnsinnig interessant. Diesen fast Hype, kann man ja sagen, steht es plötzlich überall. Ja, jeder hat die Idee davon, wie es funktioniert.
Und oft genug muss dann sein Team Interessenten über die Grenzen der Möglichkeiten aufklären. Yasram steht auf und holt eine handballgroße, goldglänzende Kugel aus dem Regal.
Die haben wir hier auch gemacht. Was ist es? Es ist der Mond in dem Maßstab 1 zu 50 Millionen. Den haben wir über selektive Laser Sintern gefertigt, also ein Kunststoff, und bilden hier die Mondoberfläche ab.
Ein exaktes Abbild des Himmelskörpers. Jeder Krater im Detail, so wie die NASA-Mondmission ihn abgefilmt hat. Im Computer wurde mit diesen Daten ein dreidimensionales Modell erzeugt, das anschließend gesintert wurde. Der Werkstoff ist Polyamid, ein robuster Kunststoff, der oft auch in Haushaltsgeräten eingesetzt wird. Meist werden diese Teile im herkömmlichen Spritzgussverfahren hergestellt. Dabei wird das flüssige Plastikmaterial in eine Form gefüllt und härtet dann aus.
Wir haben da einen Kunden, der über Spritzguss Bauteile herstellen lässt. Und jetzt wurde festgestellt, dass in diesem Spritzgussbauteil Fehler liegt oder eine Abweichung liegt. Allerdings muss das Produkt, was ja weiterlaufen soll, mit den entsprechenden Bauteilen ausgerüstet werden.
Der Hersteller wandte sich an das 3D-Labor der TU Berlin und bat um Hilfe. Während das Unternehmen nach dem Fehler suchte, produzierten Yasram und seine Kollegen die Bauteile und retteten damit die Produktion.
Und dafür ist es zum Beispiel eine hervorragende Zwischenlösung. Wenn wir jetzt allerdings die Anfrage gehabt hätten, könnt ihr so und so 4 Millionen herstellen, hätten wir ganz klar ablehnen müssen. Sagen wir, in diesen Mengen, da lohnt sich diese Technologie nicht. Da ist der Spritzguss einfach deutlich überlegen. Er stellt immer das gleiche Bauteil im Sekundentakt her.
Keine Massenware, sondern Einzelstücke und Kleinserien. Darin sieht Ben Yasram das Potenzial des 3D-Drucks. In einem Hinterhof im Berliner Bezirk Kreuzberg drückt René Gurka seine Zigarette aus und geht in die Werkstatt. Er träumt von viel größeren Mengenzahlen.
Also, was sehen wir hier? Wir haben hier Drehbänke, wir haben Schweißmaschinen, wir haben Kopfbohrmaschinen, wir haben mit großen Metallsägen.
Handwerk für die Hightech-Produktion. Bei Big Rap, einem Hersteller von 3D-Großdruckern.
Wir müssen bei uns 4 Disziplinen im Unternehmen beherrschen. Auf der einen Seite müssen wir die Mechanik gut hinkriegen. Wir müssen die Software dazu sehr, sehr gut hinkriegen. Wir müssen die Elektronik hinkriegen. Und wir müssen das Material beherrschen. Das heißt, hier kommen wirklich 4 Disziplinen zusammen. Wir haben Softwareingenieure, wir haben Elektrotechniker, wir haben Maschinenbauer und wir haben Materialwissenschaftler.
Auf 800 Quadratmetern eines alten Fabrikgebäudes tüfteln sie an zukünftigen Entwicklungen. Vorne die Designer, ein Stückchen weiter die Programmierer gegenüber der Vertrieb. Außenbüros in Singapur und New York garantieren, dass das Unternehmen 22 Stunden am Tag erreichbar ist. Gurka hält vor einem blauen Teppich, eine Ausstellungsfläche, vor einer Holzwand, mehr als 20 Quadratmeter groß. Darauf ein weißer Stuhl und ein orangener Tisch mit leicht geschwungenen Beinen und verschnörkelten Seitenflächen.
So, hier sehen wir den berühmten Tisch. Das ist ein Barocktisch. Das war tatsächlich unser erstes Objekt, was wir je hinbekommen haben. Das ist ungefähr vor zwei Jahren haben wir das gemacht. Das war auch die erste Messe, die wir besucht haben in New York. Damit fing es eigentlich richtig
Gurka an. Gurka grinst. Der Tisch war damals der Durchbruch für ihren Drucker, der allerdings auf der Messe gar nicht funktionierte. Das Möbelstück hatten sie zuvor in Berlin ausgedruckt.
Wir sind damals nach New York geflogen, haben diesen Tisch in den nicht funktionierenden Drucker auf einer Messe in New York gestellt. Und in 3 Tagen Messe haben nur 2 Leute gefragt, warum läuft er eigentlich nicht. Aber 250 oder 300 waren so begeistert, dass nachher viele Aufträge daraus gekommen sind. Also das ist tatsächlich der Start von Big Rap gewesen.
Auch das Technikmagazin Wired berichtete. Es prophezeite die zukünftige Möbelproduktion aus dem Drucker und bezeichnete das Unternehmen als das neue IKEA. Vorschusslorbeeren, die hilfreich waren, um Investoren für die Weiterentwicklung ins Boot zu holen, gibt Gurka zu. Mittlerweile druckt die dritte Generation des Big Wraps in der dritten Dimension.
Wir haben hier oben 6 Drucker stehen. Hier vorne sieht man zum Beispiel einen, hier wird eine Sitzschale in Originalgröße gedruckt. Die ist ca. 80 cm hoch für ein ganz, ganz innovatives neues Automobilunternehmen. Die heißen Local Motors, kommen aus den USA, machen gerade in Berlin ihre Europazentrale aus. Und was wir hier gerade sehen ist, hier wird eine Sitzschale gedruckt für einen selbstfahrenden 4-Personen-Bus, der später mal übernächstes Jahr unter den Linden als autonomes Fahrzeug eingesetzt werden soll. Das heißt, es ist echtes Prototyping. Wir sind die Ersten, die diesen Sitz, den sie sich ausgedacht haben, zum Leben erwecken.
Hüfthoch, quadratisch, mit orange lackiertem Alurahmen. So steht ein Big Wrap neben dem anderen. Im offenen Innenraum zieht der Druckkopf unermüdlich seine vorgegebene Bahn, trägt Millimeter für Millimeter einer orangefarbenen Kunststoffmasse auf. In Spaghetti-Stärke kommt der Plastiknachschub von einer großen Spule.
Was wir machen, ist Kunststoff-3D-Druck. Es gibt verschiedene Techniken. Wir machen Kunststoff-3D-Druck. Das kann man sich eigentlich fast vorstellen wie eine Heißklebepistole. Es wird oben eine Endlosfaser von Kunststoff, in diesem Fall ist das PLA, eingeführt. PLA ist ein ressourcenschonender Kunststoff. Das heißt, er ist nicht ölbasierend, sondern er wird auf Mais-Milchsäure-Basis hergestellt. Das heißt, er ist tatsächlich auch abbaubar.
Polymilchsäuren sind ein vergleichsweise leicht zu verarbeitendes Material. Mit einem relativ niedrigen Schmelzpunkt. Das spart Energie und ermöglicht eine kostengünstige Fertigung.
Wir haben gesagt, wir machen ganz viele Sachen nicht, lassen es weg, arbeiten mit einfachen Kunststoffen, die sich gut verarbeiten lassen bei sogenannter Raumtemperatur. Wir müssen also den Drucker nicht erhitzen. Wir haben nur das Heizbett, was bei uns erhitzt ist, können aber ansonsten mit diesem PLA problemlos drucken bei Raumtemperatur. Und so kommen wir auf 50.000 Euro für unseren Drucker und haben trotzdem einen Bauraum von 1 Kubikmeter.
Ein Großdrucker für nur 50.000 Euro. Das sorgt für Furore und für zusätzliches Kapital. Mittlerweile ist auch noch ein großer Papierhersteller bei dem Berliner Unternehmen eingestiegen.
Der 3D-Druck ist gerade an einer Stelle, wo wahrscheinlich in den 80er Jahren der Nadeldrucker war. Wir alle kennen diese Nadeldrucker. Heute haben wir alle ganz normalen Laserdrucker irgendwo stehen, Vollfarbdruck und. Wir haben ja noch einen Farbdruck im Moment. Wir können viele Farben machen, aber immer nur eine gleichzeitig. Und letztendlich wird es im Material wahrscheinlich die größten Entwicklungen jetzt geben. Die Hardware ist gar nicht so schwierig, sondern wir müssen Materialforschung betreiben, um immer mehr Proportionen, wie zum Beispiel Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, teilweise auch Lebensmittelverträglichkeit, Hautverträglichkeit mit in die Materialien einbauen.
Ich hatte von meinen Kollegen, die wussten, dass ich mich mit 3D beschäftigte, die dachten, die machen mir ein Geburtstagsgeschenk.
Am Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsforschung greift Ulrich Petschow ins Regal. Er holt eine Mini-Büste hervor, ein Abbild seiner selbst, hergestellt mit dem 3D-Drucker.
Natürlich habe ich mich wiedererkannt. Allein die spitze Nase, Sie sehen's.
Der Ökonom stellt die Büste zurück ins Regal. Seit Jahrzehnten analysiert er die sozialen und ökologischen Folgen neuer Technologien. In 2 Studien haben Petschow und seine Kollegen den 3D-Druck untersucht. Denn immer wieder wird dessen ökologisches Potenzial beschworen.
Wenn man ihn einführt, braucht man nicht mehr transportieren, man kann sehr viel genauer produzieren, keine Abfälle mehr. Also sozusagen alles, was man sich Gutes vorstellen kann, im Gegensatz zu dem, was die gegenwärtige Industrie so darstellt. Und wenn man dann aber so ein bisschen reinguckt, ist es dann schon ein bisschen ernüchternder.
An 2 Beispielen haben die Wissenschaftler das Potenzial des 3D-Drucks durchgerechnet. Beispiel 1, die Handyschale. Ein klassisches Massenprodukt.
Wenn man es bei der Handyschale anguckt, dann muss man auch genau gucken, welche Rahmenbedingungen guckt man an. Eine Rahmenbedingung davon ist, wir drucken uns nicht jede Woche oder alle 4 Wochen eine modische Handyschale aus, sondern wir drucken eine aus, die wir besonders lange nutzen. Und wenn das so ist, dann kann es tatsächlich sein, dass es umweltentlastender ist gegenüber dem, wie wir die Lieferkette im Moment haben. Das Ding wird in China produziert, wird über ein Verteillager, sagen wir in Paris, weitergeleitet und landet dann letztlich hier beim Kunden.
Einmal gedruckt, lange genutzt. Das könnte die ökologische Bilanz verbessern. Wobei der Trend zum schnellen Modellwechsel die Bilanz ins Negative drückt. Wesentlich günstiger sieht die Rechnung bei Beispiel Nummer 2 aus. Dafür wählten die Wissenschaftler das Flugzeugersatzteil.
Dass bestimmte Ersatzteile notfalls immer per Flugzeug irgendwo hin transportiert werden müssen und dort eingebaut werden müssen. Und das kann sozusagen über den 3D-Druck unter Umständen vermieden werden, wenn dort eine Maschine ist, wo man das ausdrucken kann und direkt einsetzen kann.
Bis sicherheitsrelevante Teile vor Ort an jedem Flughafen produziert werden können, werden noch Jahre vergehen. Obwohl alle Hersteller mit dem 3D-Druck experimentieren. Neben der Vor-Ort-Fertigung interessiert sie vor allem die Gewichtsersparnis. Im Juni präsentierten Airbus-Ingenieure den ersten Motorradrahmen aus dem 3D-Drucker. Das E-Motorrad soll 30% leichter als vergleichbare Fahrzeuge sein. Allerdings liegt der Preis um ein Vielfaches höher, bei 50.000 Euro. Eher ein Luxus, denn ein Massenprodukt. Ulrich Petschow sieht noch einen anderen Anwendungsbereich.
Dass man 3D-Modelle hat, die konfiguriert nach seinen Vorstellungen, diese an bestimmte Unternehmen sendet und sagt, das möchte ich gedruckt haben, es wird zentral gedruckt und wird einem dann zugeliefert. Und das heißt, hat aber dann mit dezentral natürlich gar nichts mehr zu tun.
Doch gerade die dezentrale Produktion beschwören Befürworter immer wieder als gesellschaftsverändernden Prozess. Frei nach Karl Marx, die Produktionsmittel gelangen in den Besitz der Massen. Die Herstellung von Gütern von jedem, zu jeder Zeit, an jedem Ort, abseits der Fabrik, in Wohnzimmer oder Garage. Eine individualisierte Wertschöpfungskette, ohne Transportwege und Zwischenhandel. Ulrich Petschow ist skeptisch.
In der Summe muss ich sagen, dass so ab und zu schon die kritischen Stimmen kommen. Weil Sie haben ja ein Problem, dass die Produktionstechnologie als solche ja noch nichts besser macht. Also wenn wir noch die gleiche Menge produzieren, konsumieren, kann man sagen, für unsere direkten Nutzen ist es vielleicht sehr gut. Für die Umweltnutzen ist es weiterhin fraglich. Und es gibt schon an der einen oder anderen Stelle die Frage, macht es überhaupt Sinn?
Das ist ja schön, das plottet ja. Allerdings erstaunlich geräuschlos, kann sein, dass der andere lauter macht.
In Dresden eilt Michael Gelinski den Gang entlang, biegt nach rechts in eines der vielen kleinen Labors. Der Chemiker deutet auf einen Drucker, dessen Nadel Strang für Strang ein etwa Zuckerstück großes weißes Gebilde druckt.
Was Sie hier sehen, ist, wie ein von uns in Kooperation mit einer englischen Arbeitsgruppe entwickeltes pastöses Biomaterial, computergesteuert, ausgedruckt wird, also als Strang abgelegt wird.
Michael Gelinski leitet das Zentrum für translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung der Medizinischen Fakultät der TU Dresden.
Also Sie hören dieses Schnarren gelegentlich, das ist eigentlich das charakteristische Geräusch.
Die Nadel des Druckers ändert nach jedem Strang, den sie aufträgt, die Richtung. So entsteht eine nach allen Seiten offenporige Struktur. Das pastöse Material, das gerade verdruckt wird, ist ein sogenanntes alginatbasiertes Hydrogel.
Alginat ist ein Polysaccharid, also ein Mehrfachzucker, der aus Braunalgen isoliert wird und den absolut jedermann kennt. Das ist nämlich der Tortenguss für Vegetarier. Also eine gelbildende Substanz, die von den mechanischen Eigenschaften, vom Aussehen im Prinzip Gelatine sehr nahe kommt, aber eben rein pflanzlich ist.
Das Alginat ist eines der klassischen Materialien für das Bioprinting. Was so viel bedeutet wie Drucken mit lebenden Zellen, menschlichen, tierischen oder pflanzlichen und das in dreidimensionaler Form. Dafür werden die lebenden Zellen in die Paste gemischt und dann mit verdruckt.
Und das funktioniert. Die Zellen überleben den Druckvorgang, überleben auch nachher die notwendige Vernetzung, die Stabilisierung, damit diese vormals ja relativ weiche Paste ausreichend fest wird, dass wir sie für Wochen im Brutschrank dann unter Zellkulturbedingungen weiter lagern können. Und der Drucker, mit dem wir arbeiten, ist standardmäßig eben mit 3 Kartuschen ausgestattet, was bedeutet, wir können bis zu 3 verschiedene Materialien in einem Konstrukt verdrucken, beziehungsweise wir können auch bis zu 3 verschiedene Zellarten in einem Konstrukt entsprechend definiert anordnen. Jede dieser Kartuschen ist verbunden mit einem Kunststoffschlauch. Der Kunststoffschlauch wiederum wird in eine Steuereinheit geführt und über diesen Schlauch wird das Material über Druckluft aus der Kartusche ausgedrückt.
Theoretisch könnten so faustgroße Gebilde mit lebenden Zellen gedruckt werden. Doch forschungspraktisch macht das wenig Sinn.
Da wir aber mit doch relativ kostspieligen Materialien arbeiten, wäre das nicht effektiv, mit solchen großen Strukturen zu arbeiten. Und das größte Problem bei der medizinischen Anwendung all dieser Dinge ist die Verfügbarkeit ausreichender Zellmengen. Das ist auch ein ganz starker Kostenfaktor, weil die Zellen müssen wir ja durch wiederholte Kultivierung aus einer kleinen Startmenge herstellen. Deswegen arbeiten wir mit relativ kleinen Strukturen im Millimeter bis unteren Zentimeter Maßstab.
Drei Drucker verschiedener Generationen stehen Gelinskis Arbeitsgruppe für die Gewebeproduktion zur Verfügung. Je nach Ausstattung kostet sie zwischen 70 und 90.000 Euro. Der Chemiker deutet auf einen weiteren Printer, der unter einem durchsichtigen Gehäuse mit spezieller Luftfilterung steht, der sterilen Werkbank.
Wenn wir mit Zellen drucken, muss natürlich alles steril sein. Das heißt, wir müssen die Materialien, die wir verdrucken, vorher sterilisieren und dann eben auch in diesem geschützten, sterilen Bereich arbeiten. Und dazu kämen die Zellen aus dem Bootschrank raus, würden dann mit dem Material steril unter der Sterilwerkbank vermischt werden und dann unter sterilen Bedingungen ausgedruckt. Und nach dem Vernetzen, dem Stabilisieren, würden die gedruckten, zellhaltigen Konstrukte dann in den Bootschrank zurückkommen.
Wo die Zellen dann weiter wachsen können.
Wir haben unlängst, basierend auf der CT-Aufnahme einer menschlichen Hand, haben wir einen Mittelhandknochen virtuell extrahiert und den dann mit 3D-Druck nachgebildet.
Realisiert haben die Dresdner Wissenschaftler das Ganze ohne teure Spezialsoftware, sondern mit Open-Source-Lösungen. Einfach um zu sehen, ob es gelingt, mit den Daten einer Computertomographie ein dreidimensionales Implantat zu drucken.
Und wenn man natürlich 3D-Druck für medizinische Anwendungen nutzen möchte, dann sollte man auch diese Prozesskette von der medizinischen 3D-Bildgebung, CT bzw. MRT, bis hin zum 3D-gedruckten Objekt etabliert haben. Und das war einfach was, was wir nachholen mussten.
Im Büro des Forschungsleiters stapeln sich die Papiere auf dem Schreibtisch. Veröffentlichungen, Forschungsanträge, Literatur. Besonders in den bunten Magazinen und Tageszeitungen sorgt der medizinische 3D-Druck für Schlagzeilen. Ohren und Kiefer aus dem 3D-Drucker ist zu lesen. Doch Michael Gelinski mag die Euphorie nicht weiter anheizen.
Das ist also ein hochspannendes Gebiet, was also sich auch rasant entwickelt im Augenblick, wo man aber auch gerade in den nichtwissenschaftlichen Medien auch sehr unrealistische Aussagen zu hören bekommt. Zum Beispiel, dass man in wenigen Jahren also schon eine künstliche Niere drucken kann, die man dann in einen Menschen transplantieren könnte. Das ist definitiv meiner Einschätzung nach nicht der Fall.
Die größten Schwierigkeiten liegen seiner Einschätzung nach nicht etwa im Bereich der 3D-Drucktechnik, sondern vielmehr im Bereich der Zellmengen, die für ein solches Organ benötigt würden. Wenn man eine Niere drucken möchte, so der Chemiker,
die von ihrer Funktion her dem Organ eines Menschen entspricht und damit in einer Transplantation nutzbar sein soll, dann brauchen sie unglaublich viele Zellen, die wir im Augenblick einfach nicht herstellen können.
Problem Nummer 2. Es müssen Blutbahnen für die Versorgung der Organe mitgedruckt werden. Bislang funktioniert das aber nur in winzigen Gewebsmodellen.
Ich will das nicht kleinreden. Das ist also eine faszinierende Technik, die sicherlich das Feld insgesamt sehr voranbringen wird. Wenn Sie sich aber jetzt ganz konkret zum Beispiel eine Leber anschauen. In der Leber haben wir 4 voneinander unabhängige Blutgefäßsysteme. 3-mal Blut, 1-mal Gallenflüssigkeit. Das auf diese Art und Weise herzustellen, gelingt uns aktuell nicht. Ich darf natürlich auch keinen Kurzschluss hier einbauen zwischen dem arteriellen und dem venösen System. Und das ist mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, überhaupt nicht realisierbar. Das wird meiner Einschätzung nach auch in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten nicht realisierbar sein.
Michael Gelinski schätzt, dass es noch mehrere Jahrzehnte dauern wird, bis entsprechende Organe Wirklichkeit werden, wenn überhaupt. Viel eher werde es sehr kleine Gewebsmodelle geben, glaubt er. An diesen Mini-Organen könnten in Zukunft neue Medikamentenwirkstoffe getestet und so umstrittene Tierversuche ersetzt werden.
Ja, haben wir ja schon mal was. Und wir schauen uns mal hier. Das ist zum Beispiel eine idealisierte Form, die vollständig symmetrisch ist.
An der TU Berlin grübelt Ben Yazram über die aktuellen Probleme im Bereich 3D-Druck. Den goldenen Mond aus dem Laser Center hat er zur Seite gelegt. Er blickt stattdessen auf seine Computermaus.
Wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich, hier ist eine Menge Kunststoff verbaut worden und auch verschiedener Kunststoff. Ein bisschen Metall ist mit drin. Würde ich die jetzt aufmachen, würde ich Elektronik sehen. Leiterplatten, Chips sind da drauf, optische Elemente und so weiter. Und für jedes einzelne kleine Bauteil an dieser Computermaus war ein Spezialist am Werk. Ja, alles Leute mit einer sehr, sehr guten, sehr spezialisierten Ausbildung, die dann dafür gesorgt haben, dass ich hier so ein hochwertiges Produkt habe.
Ein hochwertiges, ein komplexes Produkt. Je komplexer es ist, desto unwahrscheinlicher ist im Moment noch, dass es im 3D-Druckverfahren hergestellt werden kann. Denn nur wenige Kunststoffe und Metalle können bisher überhaupt verarbeitet werden. Das ist der limitierende Faktor auf der Materialseite. Und auch das Verfahren selbst ist optimierungsbedürftig. Es fehlt an einheitlichen Produktionsbedingungen.
Also die Energieverteilung beispielsweise beim selektiven Laserschmelzen oder Lasersintern sind eben nicht gleich. Die variieren von Maschine zu Maschine. Man müsste im Prinzip auch mal ausrechnen und sehr genau mathematisch beschreiben, wie die thermischen Flüsse in so einer Maschine sind. Ich glaube auch, dass das momentan Gegenstand diverser Doktorarbeiten ist. Das heißt, ich würde schätzen, dass in relativ kurzer Zeit, das heißt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, und dann können auch Bauteile hergestellt werden, die entsprechende Prüfungen dann bestehen werden.
Die Produktion von individuellen Gebrauchsgegenständen, Wohn- und Dekoartikeln, ist davon aber nicht betroffen. Hier wird sich der 3D-Druck weiter durchsetzen, glaubt der Ingenieur. In anderen Bereichen muss der 3D-Druck seine Qualität erst noch beweisen.
Naja, so einfach ist es dann doch nicht. Ja? Wenn ich mir meinetwegen ein Ersatzteil für mein Motorrad herstellen möchte, sollte ich schon wissen, was ich da mache. Also ich sollte das Material kennen, ich sollte die Verarbeitungsmethode kennen, ich sollte die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs nachher kennen und beschreiben können. Ich muss natürlich wissen, welche Kräfte dann auch auf dieses Bauteil wirken. Und da das in der Regel nicht der Fall ist, sollte man tunlichst kein Ersatzteil für sein Motorrad aus einem 3D-Drucker oder aus einer additiven Fertigungsmaschine sich bestellen oder selbst herstellen. Das geht in der Regel schief.
In Berlin steht René Gurka neben seinem Großdrucker Big Rap. Der arbeitet immer noch am orangenen Schalensitz für das Auto der Zukunft.
Also ich glaube, in 10 Jahren wird es so sein, dass wir wissen gar nicht mehr, wie es entstanden ist. Kommt es aus dem 3D-Drucker, mein Ersatzteil, oder ist es im Lager gewesen, ist es 15 Jahre alt oder ist es 5 Tage alt? Ob bei jedem zu Hause nachher ein 3D-Drucker stehen wird, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass jeder mit 3D-gedruckten Teilen jeden Tag zu tun haben wird. Ist es die Handyschale, ist es ein Ersatzteil, was ich bekommen habe, ist es ein Clip hier irgendwo? Oder vielleicht hat man auch den Nudeldrucker in der Küche stehen, der mir tatsächlich meine Pastanudeln in 3D jeden Tag ausdruckt oder der Schokoladendrucker und.